Wer von euch ist Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder?
Einmal mehr gehen unsere Freunde Mike und Alex thematisch so richtig in die Breite. Von im Nordmeer versenkten Atomreaktoren, Lindemann und Rammstein, bis hin zu Panzern und Investmenttipps, was an und für sich ja das Gleiche ist. Hand aus der Hose und zugehört, schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 31.
Aber da ist so ein Straßenreinigungst-T-Shirt oder was ist das?
Nee, so orange dann nicht. Nee, es ist herbstlich. Ich bin ja so ein Herbstfarbentyp und Orange ist halt einfach meine Farbe. Ne? Auch in Kombination mit einem Sakko passt das auch ganz gut. Ja, auch so ein aus Schottland, so ein Sakko, so ein Schafswolle-Sakko mitgenommen.
Oder Orange, wie man hier in Mitteldeutschland sagt.
Orange. Na? Orange,
ja, also alle Achtung mit deinem Band vorgelesen. Hast du da irgendwas, also ich weiß nicht, du bist da ja pädagogisch beschlagener als ich, aber man sagt ja immer so 30-40% bleiben hängen, wenn man was liest. Dann müsstest du ja jetzt quasi so um die 6.000 Bands intus haben, oder?
Nee,
3.000, 4.000 Bands intus haben.
Mir kam so vor, als du dann zwischenzeitlich dabei warst, dass du 30-40% schon kanntest einfach.
Also vom Namen her, vielleicht liegt das daran, dass ich, also viele habe ich auch immer nur vom Namen gehört. Das liegt aber auch oft daran, wenn man mal einen coolen Songtitel, Albumtitel oder irgendwas, schaut man natürlich nach, ob es das irgendwie schon gibt.
Ja.
Und da schaut man natürlich bei Metal Archives natürlich auch nach. Ne?
Ja, also mir ging es auch so, dass ich sehr viel so namentlich irgendwie kannte, aber dann weißt du immer nicht, hast du es schon mal auf einem Line-Up gelesen, hast du die vielleicht sogar im Vorbeigehen schon mal live gesehen, liegt da irgendwie eine Promo-CD verschweißt im Wohnzimmer oder solche Geschichten. Ja. Also das weiß man dann immer nicht so ganz genau, woher man dann die Band kennt. Aber das Mandragora Thuringia, ne, die haben dich dann auch noch verlinkt bei Instagram.
Wirklich?
Ja, haben sie einen lieben Gruß aus Weimar nach Weimar bestellt.
Na, das ist ja schön. Nee, also zum Beispiel, als du, weiß nicht, ob ich da gerade bei dir mit dir auf Sendung war oder ob ich da nur reingeschaut hatte, da hattest du irgendwie, weil du sagst Demo-CDs, die Band Cambodia vorgelesen. Hm. Da ist mir eingefallen, dass die haben mir mal eine Promo-CD geschenkt auf einer Show und ich habe vor 3 Jahren versprochen, dass ich mal reinhöre und mich melde. Also falls das irgendwie jemand hört, das tut mir leid, das habe ich völlig vergessen. Manchmal hat man da solche Blitze, wenn man irgendwas hört. Du konntest ja auch nicht wissen, ob da 7 oder 700 Leute zuschauen. Ne? Das war eigentlich durchweg ein gutes Level.
Das war super krass. Also es war wirklich auf den im Durchschnitt, ne, auf die 14 Stunden gerechnet, waren es knapp 600 Zuschauer im Durchschnitt. Krass. Also das hätte ich wirklich beim besten Willen nicht erwartet. Aber dazu muss man auch sagen, ich hatte ja auch viele wundervolle Gäste da, die da ab und zu mal auch vorbeigeschaut haben. Und das macht dann natürlich auch nochmal ein bisschen so einen Entertainment-Faktor aus. Ich glaube, wenn ich da jetzt wirklich einfach straight das runtergelesen hätte, wäre es auch weniger interessant.
Ich glaube, da hat ja auch keiner erwartet. Darum geht es ja auch nicht. Ne? Also wenn du sowas machst. Also finde ich, wie soll ich sagen, klang weniger interessant in der Theorie, als es in der Praxis war.
Es hat mir auch deutlich mehr Spaß gemacht, als ich befürchtet habe. Ne? Ich saß da so nach 10 Stunden da und dachte mir, ach, also eigentlich kannst du das noch ein paar Stunden so weitermachen. Musste ich ja dann auch. Also es ging ja dann noch 4 Stunden länger. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so fit bleibe. So.
Und da hast du dann die große Fresse mit allen europäischen Bands gehabt. Ne?
Mhm.
Da ist dann aber natürlich auch Griechenland und Finnland dabei und so. Ne?
Mhm. war
das
vielleicht,
wird dann lustig.
Ja, war vielleicht nicht ganz so eine geile Idee, aber dann kann ich mir ja noch mehr Leute einladen, ne? Das ist ja noch viel besser. Dann müsste ich nur irgendwie nebenbei mal powernappen oder so. Oder,
wie viele Bands sind das, hast du mal geschaut?
Nee, das war der Fehler. Also ich glaube, in Finnland gibt es schon alleine so viel wie in Deutschland. Mm. Das könnte echt mies werden.
Das könnte natürlich.
Aber pass auf, dann beziehe ich mich einfach nur auf aktive Metal-Bands. Dann ist es nur noch die Hälfte, denke ich mal. Weil in dieser Liste waren ja auch extrem viele, die Split-Up sind oder on hold oder so. Dann ist das nochmal ein anderes Spiel, sage ich mal.
Ja, könnte man machen, aber das wäre natürlich auch eine Strategie, um deine Twitch-Reichweite in jeweiligen Ländern zu erhöhen, ne? Also wenn du das dir quasi Land für Land vornimmst.
Das ist aber nur in Ländern wie Deutschland wirklich spannend, weil wenn du jetzt zum Beispiel alle Metal-Bands aus Andorra vorliest beispielsweise, da kommt beispielsweise Persephone her, die sind ganz, ganz großartig. Das ist so Tech, Death, Melodic Metal, also sehr, sehr Progressive Melodic Death Metal, würde ich sagen, wenn man so mal zusammenschustert. Aha. Sehr, sehr cool, recht anspruchsvoll. Aber trotzdem melodiös. Super, musst du dir mal reinziehen, Persephone.
Nee, das sagt mir gar nichts.
Oder San Marino oder so. Ne, da gibt es auch Metal-Bands, diese 5 oder sowas, glaube ich.
Naja, ist klar.
Klar, ist klar. Aber das ist dann nicht ganz so spannend, denke ich mal, wie in Deutschland.
Grönland. Gut, ist das völkerrechtlich der Dänemark? Ich muss zu meiner Schande gestehen, weiß gar nicht, wie da gerade der Stand ist. Ist irgendwie doch mittlerweile unabhängig, ne?
Ich glaube, es ist weiterhin noch nicht unabhängig. Man sagt immer mit Dänemark assoziiert. Ja, ja. Also hat das so völkerrechtlich so eine ganz einzigartige Situation, Position. Aber die kämpfen auf jeden Fall irgendwie für ihre Unabhängigkeit. Ja. Tja. Aber zumindest haben sie ihre eigene Flagge mittlerweile.
Ja, aber schon länger, oder? Ist das nicht so eine rot-weiße mit irgendeinem Kreis? Irgendwie
genau,
sowas, ne?
Genau, rot-weiß, ja. Und der Kreis in der Mitte, der ausgestochen ist, der ist quasi einmal rumgedreht. Also ich glaube, unten rot, oben weiß, ja. Und okay. Oben der Kreis, der Halbkreis rot und unten der Halbkreis weiß.
Naja, hab ich mal gesehen.
Ja. Oder umgedreht. Ja,
ein Kumpel von mir war, ich glaube, letztes Jahr war der auf Grönland. Da war ich neidisch ein bisschen.
Na, so langsam wird es da ja auch urlaubstechnisch interessant, temperaturmäßig.
Ja, da geht jetzt glaube ich, da, also ich weiß nicht, ob es da schon Weinanbaugebiete gibt.
Gibt es in Sachsen-Anhalt auch, dann geht das auch in Grönland. Tatsächlich muss man sagen, dass das für Grönländer natürlich auch viel, viel interessanter wird mit der Unabhängigkeit, da ja jetzt die Bodenschätze erschließbar werden. Ne? Und auch die territorialen Gewässer, unter denen sind ja auch Ölvorkommen und so weiter und so fort. Also dadurch, dass dann jetzt sozusagen das Nordpolarmeer immer länger und immer mehr schiffbar wird, wird das geostrategisch sehr, sehr spannend, was da abgeht zwischen Russland, den Staaten, den skandinavischen Staaten, Kanada und so weiter und so fort. Also da gibt es, glaube ich, bald Reibereien. Ne? Und
ja, also gerade hat Russland schon ganz schön die Hand drauf, ne?
Ja, da gab es so eine Aktion, dass Russland eine russische Fahne auf den Meeresboden gesetzt hat, um Territorialanspruch zu markieren. So. Das ist crazy. Als ob die noch nicht genug Bodenschätze hätten.
Tja, naja, die haben auch schon Atomreaktoren auf norwegischem Boden, Meeresboden versenkt. Atom-U-Boote, deshalb ist Norwegen auch Mitglied in irgendwelchen Vereinigungen, die Atomreaktoren auf ihrem Gebiet haben und ja gar nichts dafür können.
Wirklich, ja?
Naja.
Oh Mann.
Ja, ist halt, so ist es halt, ne? Wenn man so einen großen Nachbarn hat. Das färbt dann schon oft auf einem ab. Na, wie lange hast du denn gebraucht, um wieder fit zu sein? Wie lief denn dein Tag gestern? War das nur rein Recovery oder?
Gar nicht tatsächlich. Also ich bin leider sehr früh aufgewacht, weil ich vermutlich durch die ganzen Lichter, die ich hier anhatte, den ganzen Tag über vermutlich einfach so gepusht war. dass ich dann halb sechs wach war und habe dann erstmal straight ein Video aufgenommen zu dieser Geschichte mit Lindemann, dass der jetzt sozusagen Peter Tätgren rausgeschmissen hat.
Hat der rausgeschmissen? Das weiß ich gar nicht.
Naja, oder nicht. Was heißt rausgeschmissen? Vielleicht hat Peter auch keinen Bock mehr, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist.
Na gut, also dass Tätgren sich nicht hinstellt und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt als Lindemann weiter und du bist raus, Till. Ich glaube, so war das ja auch nicht gestrickt, oder?
Nee. Also was ich halt interessant fand an diesem ganzen Konstrukt war, dass man gedacht hat, es wäre vielleicht eine gleichberechtigte Kooperation zwischen den beiden. Ich meine, weil jeder Blinde mit dem Krückstock sieht, dass die Mucke nicht von Till Lindemann kommt. Ne? Also alles, was man musikalisch da wahrnimmt, ist ja Tätgren. Und das ist ja jetzt nichts Neues, dass es Songwriter gibt und so weiter und so fort. Aber normalerweise, wenn das ein solche Konstellation ist, dann sieht man die Songwriter ja nicht direkt auf der Bühne neben diesen Performer.
Ja, das ist schon richtig. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also für mich war immer das in Anführungsstrichen Problem. Das war jetzt so bei den ersten Lindemann-Sachen nicht so wirklich das Problem, aber als ich die letzte Lindemann-Platte gehört habe, habe ich gedacht, krasse Scheiße. Man merkt halt, dass da Tätgren Rammstein, die musikalische Essenz von Rammstein, mehr kapiert als die jetzigen Rammstein-Produzenten und die Rammstein-Jungs selber. Ja, ist so. Mhm. Also die besseren Rammstein-Songs sind auf der letzten Lindemann-Platte. Ne? Also wenn man das jetzt mit der in der Fülle vergleicht. Ne? Natürlich ist Deutschland auch ein fetter Rammstein-Song, aber das ist auch fast der einzige.
Die Platte nimmt sehr krass ab irgendwie nach hinten. Also die fängt sehr, sehr stark an und dann geht die Kurve.
Die Rammstein-Platte.
Ja, die Rammstein-Platte.
Ja, genau. Und ich finde halt die Lindemann-Platte, das ist so mit einem neuen Drive drin, ne, was so in die Pain-Richtung ein bisschen geht oder so, aber gerade auch wie die Vocals produziert sind, wie das so ist. Und ich hatte damit mit unserem anderen Gitarristen Ali, hatte ich mal die Diskussion und Ali sagt, die Vocals, die sind halt auf der neuen Rammstein-Platte und so nicht ganz so cool produziert oder gehen nicht so den Leuten in die Ohren, weil der Typ, der das gemacht hat, Deutsch versteht. Ne? Viele der Produzenten, mit denen Rammstein vorher zusammengearbeitet haben, die haben mit den Vocals aufgenommen oder beim Mixen oder die Leute, die das gemixt haben, die sind keine deutschen Muttersprachler. Und dann mixt du das anders.
Präsenter. Aber warum? Weil Präsenter mixt für die, du das. Die Deutsch verstehen, für die ist das dann cringe?
Nicht cringe, aber du hast, glaube ich, die Stelle, an der es irgendwie verständlich wird oder diesen Effekt hat, dass es rammsteinig wird, weißt du? Die Schwelle ist irgendwie ein bisschen niedriger, wenn du das jedes Wort verstehst. Ist eine Theorie. Ja. Aber hat mir eingeleuchtet. Das kann schon sein. Und den Effekt hat das jetzt irgendwie wieder bei, als Tätgren da das gemixt hat, oder der hat das auch nicht gemixt, aber produziert, fand ich, also mir leuchtete das ein irgendwie. Und ich muss sagen, die letzte Lindemann-Platte ist echt gut. Auch geile Videos und alles.
Ja. Also das Gesamtkonzept hat halt irgendwie gepasst. Ich meine, ich fand jetzt nicht alles gut. Aber im Schnitt bin ich da bei dir, wenn du sagst, dass es im Schnitt rammsteiniger ist als das Rammstein oder besser so ins Ohr geht.
Und das ist natürlich schon ein Problem, glaube ich, oder?
Für wen?
Naja, für die, wie soll man sagen, für die Rammstein-Mitglieder, die nach außen hin so wirken, als ob sie ein relativ großes Ego haben. ohne Namen zu nennen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nur so für mich als Fan von außen habe ich mir gedacht, also wenn eine Lindemann-Platte mehr ballert als eine Rammstein-Platte, ist schade. Also auch lyrisch vor allem, also was Lindemann selber abgeliefert hat. Also ich finde auch bei Rammstein, da sind, also keine Ahnung, ich bin kein Mann für eine Nacht.
Naja, gut, also lyrisch oder so allgemein irgendwie nicht.
Also das ist schon
dabei.
Wirklich ein bisschen flach, wenn man es mit früher vergleicht. Und da ist auf der Lindemann-Platte auch mehr los, finde ich. Und ja, keine Ahnung, war nur so mein Gedanke, als ich damals die Lindemann-Platte gehört habe, habe ich nur so gedacht, eine von den beiden Projekten ist damit irgendwie am Ende. Habe ich mir wirklich gedacht. Boah, Rammstein ist ja kein Projekt, aber für einen von den beiden Seiten ist das irgendwie ein Problem. wenn eins so viel cooler ist.
Ich weiß nicht, ob das so wahrgenommen wird. Also ich habe unter dem Video sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, das ist ihnen eigentlich völlig egal, was Lindemann macht oder ist oder es ist halt irgendwie, pff, ja. Also die viele sehen das irgendwie auch nur als Lückenfiller zwischen Rammstein-Alben, habe ich das Gefühl. Klar. Und ich glaube, das ist halt das Problem, wenn du ein Projekt hast, das so viel größer ist als alles andere, was du einzeln jemals hättest erreichen können, sage ich mal. Und dann trotzdem versuchst, in der Richtung was Ähnliches zu machen. Das kann halt nicht eigenständig wirken. Oder hast du ein Gegenbeispiel, wo es funktioniert hat?
Dass wenn man ungefähr das Gleiche nebenher macht, dass das cool wird.
Ja, oder erfolgreicher, zumindest erfolgreicher.
Hast du schon mal von King Diamond und Merciful Fate gehört?
Ja, und was findest du jetzt besser?
Du, also ganz ehrlich, dadurch, dass ich altersmäßig nicht die initialen Release-Dates davon mitbekommen habe, ich verwechsel das von vorne bis hinten heute immer noch, die beiden Acts. Also ist kein Scheiß, du kannst mir einen Song vorspielen und es kann sein, dass ich 10 Minuten dran rumüberlege, ob das King Diamond oder Merciful Fate ist, im Ernst jetzt.
Was vom kommerziellen Erfolg, was den kommerziellen Erfolg angeht, war Ozzy Osbourne allein auch erfolgreicher als Black Sabbath.
Also erfolgreicher. Nee, erfolgreicher. Ich dachte jetzt mindestens genauso erfolgreich. Ja, Ozzy Osbourne, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das ist natürlich mittlerweile Nirvana und Foo Fighters, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass Foo Fighters erfolgreicher als Nirvana sind.
Also ja gut, posthum Nirvana sicherlich nicht, aber
vom Legendenstatus, aber vom Verkäufen meinst du?
Also ganz ehrlich, die Wahrheit ist ja auch, dass als Kurt Cobain sich weggemacht hat, hat sich ja auch kein Schwein mehr für Nirvana interessiert damals. Ne?
Also war das so?
Ja, also ich habe das altersmäßig wirklich so mitgekriegt und die Tour, die da noch gefahren werden sollte, wo ja auch schon Tickets verkauft waren. Ich habe einen Kumpel, der hat die immer noch am Kühlschrank hängen, seine Nirvana-Tickets. Das waren auch keine Riesen-Venues, die da gespielt werden sollten. Also so richtig hat sich dafür Nirvana da, also das war jetzt nicht eine völlig auf dem absteigenden Ast oder so, aber der Riesenhype war vorbei.
Ach so, okay, also war das dann schon in diesem Abschwungprozess? Und der Umstand, dass sie jetzt so Legendenstatus bekommen haben, war dann sozusagen nur möglich, weil er sich erschossen hat oder wie?
Das will ich nicht sagen, aber das war natürlich die Initialzündung, absolut. Also Nirvana, Peak, Nevermind, ne? Kommerziell natürlich und danach kam ja auch noch ein bisschen was nicht ganz so erfolgreich war. Ne? Mhm. Also mega Platte in Utero zum Beispiel, aber rein kommerziell hat es natürlich, also nicht, dass ich mich täusche, ich habe jetzt nicht gegoogelt dazu, aber ich denke, dass es nicht an den Erfolg so angeknüpft hat.
Also meinst du, Foo Fighters sind erfolgreicher?
Ich weiß es nicht, aber weil wir jetzt so... Aber das ist eigentlich ja auch nicht nebenher. Ich meine, was soll der Mann machen? Nur weil er mal in Nirvana gespielt hat, kann er ja nicht den Rest seines Lebens drauf verzichten, Musik zu machen. Und das wäre bei Dave Grohl auch wirklich ein Verlust für die Musikwelt.
Ja.
Absolut. Aber ansonsten, was es da so für Beispiele gibt, weiß nicht, vielleicht fallen unseren Hörern da immer noch ein bisschen was ein. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, eine Zeit, als Spiritual Beggars fast größer waren als Arch Enemy oder erfolgreicher von Michael Amott.
Mhm. Waren die echt mal so groß, ja?
Das lag aber jetzt nicht daran, dass Spiritual Beggars so riesengroß waren, so, aber so da war Arch Enemy so auch noch keine Riesennummer irgendwie, ne? Oder nicht mehr oder so zwischendrin halt gerade. Ne? Also das und Stoner-mäßig war da natürlich auch gerade angesagt. Klar, aber ansonsten gibt es natürlich Seitenprojekte, die völlig anders sind und erfolgreich sind, aber dass Sachen so fast gleich klingen oder so. Das ist ja gut, bei Spiritual Beggars und Arch Enemy auch nicht. Aber Ozzy Osbourne und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ja. Ja. Also Ronnie James Dio, weiß ich nicht, nee, da war er nicht erfolgreicher jetzt als Rainbow oder.
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, das wirkt jetzt in unserer Szene vielleicht so, aber ich glaube, so allgemein Musikszenen. Übergreifend sind Rainbow bestimmt deutlich größer gewesen. Die waren ja so eine der Bands der 70er, oder?
Ja, sicherlich, ich weiß es nicht. Da bin ich. bin ich noch nicht unterwegs
gewesen. Ist für mich auch ein schwieriges Jahrzehnt. Ich muss sagen, ich kann so Musik bis 80er kann ich hören und bei den 70ern wird es schwierig. Da ist irgendwie so die Distanz für mich gefühlt einfach zu groß mittlerweile.
Was hörst du denn vor 70er-Mucke? Gibt es Bands, die du da hörst?
Das ist eine gute Frage tatsächlich.
Also mir ist das, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, ob das 60er oder 70er ist irgendwie. Also wenn ich jetzt mal die Purple irgendwie was höre oder The Who oder...
Stimmt, das geht ja auch alles in die 60er über.
Ist mir oft gar nicht bewusst, ob ich da jetzt 60er, 70er höre oder irgendwie. Meistens natürlich wahrscheinlich 70er, klar.
Aber ich muss sagen, ich hab keine Bands dieses Jahrzehnts, die ich regelmäßig hören würde.
ACDC auch nicht?
Oh nee. Boah, nee. Oh, Hilfe.
Also das ist, glaube ich, die 70er Band, die ich am meisten höre, ACDC.
Hast du das neue Album gehört?
Ja, ist doch aller Ehren wert. Also haut mich jetzt nicht so vom Ultra, vom Hocker, aber ist genau das, was man erwartet. Eigentlich ist es langweilig, aber ich finde es saugeil.
Ja, kannst du doch saugeil finden. Ist doch, das nur weil ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt musikalisch nicht mein Drehstuhl, heißt das ja lange nicht, dass ich diese historisch-musikalische Leistung nicht ganz genauso anerkenne oder wertschätze, die sie da erbracht haben.
Ja, also, nee, das ist mir schon klar. Nee, also 70er Jahre gibt es, Scorpions höre ich auch viel, die 70er Jahre Alben und denen. Scorpions ist da noch viel, was ich da höre. Boah, dann wird es dann auch schon langsam dünn. Also muss ehrlich sagen, manchmal, wie gesagt, ist mir gar nicht so bewusst, wenn jetzt mal irgendwelches Rock'n'Roll-Zeug ist oder so. Ich mag Elvis auch eher so in seiner Spätphase. So die Live-Platten, als er da als dicker Mann nochmal in Hawaii Gas gegeben hat und so, das mag ich eigentlich mehr. James Brown höre ich auch immer mal, da weißt du auch nicht so richtig, in welchem Jahrzehnt.
Johnny Cash könnte man zählen. Der war auch schon in 70ern unterwegs, ne?
Ja, muss ich sagen, also Johnny Cash habe ich immer nur diese, was ist das, Def American, das Label, ne? Also diese späteren Sachen. Da ansonsten so ganz alt, da bin ich nicht totaler Cash, was heißt nicht Fanatiker, aber Experte, weiß ich nicht. Aber mega geiler Typ, also auch ein lausiger Gitarrist und ist immer ein großes Vorbild. Hat halt geile Lyrics, geile Songs geschrieben. Es ist scheißegal, wie er auf seinem Instrument unterwegs ist. Ne? Also sehr, sehr gutes Beispiel. Den bringe ich immer, wenn es darum geht, wenn Leute so, ich hasse es auch immer, wenn Leute so Lars Ulrich dissen bei Metallica, ne? Da kann ja nichts. Und hast du mal da gehört, da gibt es Studioaufnahmen, wie der eigentlich spielt. Und bei dem Metallica-Studio-Bericht, da hast du auf dem Monitor kurz gesehen, in wie vielen Einheiten das Drum zerschnitten ist und so, da kann gar nichts. Das ist das Geile an Lars Ulrich, dass einer wie der in einer Band wie Metallica spielt, ne? Und dass der im Prinzip Herz und Hirn der Band ist, egal wie er Drum spielt.
Und dass Metallica trotzdem da gelandet sind, wo sie sind, von Anfang an mit ihm.
Absolut. Sozusagen.
Das ist es halt, ne? Und ich meine, klar, du kannst als super großartiger Schlagzeugspieler natürlich dich darüber lustig machen, aber zum Erfolg im Musikbiss gehört halt viel mehr als nur können.
Dazu gehört ein Typ wie James Hetfield, der wirklich live 8 Meter groß ist, ne? Aber eben auch jemand wie Lars Ulrich, der das Gehirn dahinter ist und der so jemanden sozusagen positionieren kann, musikalisch und businessmäßig. Ne? Das ist so dieser einmalige Glücksfall bei Metallica. Also find ich. Also
und wie läuft das bei euch? Wer von euch ist Lars Ulrich? Du bist Lars Ulrich, oder?
Vom Talent her halber Lars Ulrich. Vom Talent her bin ich ein halber Lars Ulrich.
Na, Gott sei Dank musst du nicht Schlagzeug spielen. Du.
Und ich sag mal, ich bin auch nicht der bei uns in der Band, der jetzt unter der Charisma-Dusche stand. Ne? Also da ist unser Molle schon
Aber Don Mike, Frontmann Don auf Mike der Bühne. Bist du trotzdem.
Nee, das wird mir immer so nachgesagt.
Der Master of Puppets, ja.
Nee, das wird mir oft so nachgesagt, weil ich halt oft die Interviews gebe und so ein Zeug, aber wir sind schon wirklich ein demokratischer Haufen, im Ernst jetzt. Also ich könnte, selbst wenn ich es wollte, aber ich will es auch nicht, ich könnte in der Band jetzt nichts gegen den Willen von den anderen machen, wollte ich auch gar nicht. Und wenn ich irgendwie einen Ego-Trip veranstalten würde, würde nicht halb so geil werden wie HSB. Ist einfach so. Also das hat sich über die Jahre so zusammengeruckelt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was für junge Bands immer das Allerschwierigste ist, da ein funktionierendes Line-Up zu finden, weil es aus irgendeinem Grund funktioniert. Ne?
Vor allem ganz entweder am Anfang, wenn alle noch irgendwie Studium oder schulisch unterwegs sind und dann in ein richtiges Leben übergehen und sich da ja alles noch so wahnsinnig oft verändert. Ne? Also es ist ja nicht so wie in den 80ern, dass man dann sagt, ey, ich ziehe jetzt einfach mal nach Los Angeles, damit das hier funktioniert mit der Rockstar-Karriere und dann schlafen wir halt auf der Straße. Hauptsache, wir können zocken zusammen und alles Geld geht in Proberaum auf und Aufnahme.
Na gut, das ist halt in Amiland halt eine ganz andere Tradition. Ne? Da gibt es halt wirklich Jugendliche, die haben keine andere Perspektive. Ne? Das ist ja nicht wie in Deutschland bei dem Ärzte-Song, geh mal zum Onkel Dieter, da gibt ja eine Festanstellung oder sowas, sodass du die Wahl hast, okay, was mache ich nach dem Abi, was mache ich nach der Realschule, kann ich irgendwo kostenlos studieren oder wird mir ein Ausbildungsplatz hinterhergeschmissen. In den USA gibt es, also ich hätte fast gesagt, während wir reden, aber jetzt während Corona natürlich nicht, aber sonst zu jeder Zeit, tausende Bands, von denen du noch nie in deinem Leben was gehört hast, die trotzdem 200-300 Shows im Jahr spielen, sich einen Arsch abtouren und auf der Straße spielen, ne? Und wirklich von Venue zu Venue sich das Spritgeld erbetteln und da alles geben. Ne? Und deshalb ist ja auch oft die Qualität von amerikanischen Bands, die mal hier drüben ankommen, so wahnsinnig groß, weil es ein komplett anderer Auswahlprozess ist. Ne?
Also, meinst du, dass das rein gesellschaftlich dementsprechend noch anders ist, dass der Deutsche gar nicht so all in gehen, also geht, weil eben das Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite höher ist und auf der anderen Seite natürlich auch die Notwendigkeit dazu gar nicht existiert?
Ich glaube absolut. Also das ist... das kannst du auch mit einem Profisport vergleichen. Also wenn du dir das in der Leichtathletik oder irgendwie so anschaust, also ein amerikanischer Olympiasieger, hinter dem stehen, weiß ich nicht, vielleicht 10.000, 15.000 gescheiterte andere Athleten, die ihr Leben weggeworfen haben für den Sport, von dem du nie in deinem Leben was gehört hast.
In Deutschland, klingt das furchtbar, ey.
Ja, in Deutschland, es ist wirklich so. In Deutschland ist ein Olympiasieger ein geförderter Sportsoldat oder jemand, der beim Zoll arbeitet. Oder, also das sind trotzdem Hungerlöhne, die da bekommen. Ne? Also wenn du es jetzt mit Fußballern vergleichst oder so. Ich will nicht sagen, dass es denen total gut geht, aber trotzdem gibt es hier dieses soziale Denken, dieses soziale Auffangnetz und es gibt wirklich Sportgymnasien und Förderzentren oder so. Wenn es da in der Schule nicht läuft, dann darfst du auch mit dem Sport nicht weitermachen. Ne? In den USA werden, was weiß ich, 12-Jährige aus der Schule genommen, wenn sie ein besonderes Talent haben und... hochgestriezt. Ne? Das hat ja auch bei manchen Sportarten in Deutschland, sieht man so am Rande, wie beim Tennis zum Beispiel. Da gibt es ja viele Jugendliche, die da schon als Jugendliche in den USA trainieren und so weiter. Die diesem Hochleistungsgedanken verpflichtet sind. Aber Spitzenleistungen im Breitensport, ne? Oder im nicht so populären Profisport, wenn die jetzt von Eiskunstlaufen, Leichtathletik oder so, wo wirklich nur die Olympiasieger Millionäre werden. Ne? Mhm. Also da ist in den USA und auch in verwandten Systemen, ne? Also jemand wie die ganzen jamaikanischen Sprinter oder so, da gibt es auch Tausende, die den Traum haben, ne? Die sicherlich jede deutsche Meisterschaft gewinnen würden, aber in Jamaika dann noch nicht mal in B-Kader kommen, ne? Von der Nationalmannschaft. Da gibt es ganz, ganz viel. Ja, also ein krasses Wort, aber muss man fast sagen, das ist Ausschuss, Menschenmüll in dem System. Ne? Und um die wird sich dann nicht gekümmert. Du bist auch, wenn du in den USA auf Tour bist, um mal wieder zu den Musikern zurückzukommen, wenn du in den USA auf Tour bist und du so an den Highways diese großen Guitar-Centers und Music-Equipment-Centers und so, wenn du da reingehst, das ist immer das Gleiche. Da bedient dich irgendein Verkäufer, irgendein Typ, der dir eine Story erzählt hat, wie er es fast geschafft hat.
Oh, ne? Oh Gott.
Ja, ich war da mal mit Manowar auf Tour und da habe ich ja hier Audition bei Def Leppard gehabt oder keine Ahnung oder irgendwas. Und Ja, das ist wirklich so wie, weiß ich nicht, wie ein Profi-Footballer, der, was weiß ich, NFL gespielt hätte, aber das Knie ist dazwischen gekommen, ne? So ungefähr. Und das hast du in den USA bei Musikern auch ganz, ganz oft. Also wenn du in einen Musikladen gehst, ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche, dass da irgendein Typ das fast mal geschafft hat und der da Storys erzählt. Weiß ich noch, als ich das erste Mal in den USA auf Tour war, da hatte ich Caliban am Bass ausgeholfen. Und da waren wir mit einer amerikanischen Band Bludgeon unterwegs. Und da sind wir das erste Mal in so einen Musikladen gegangen und der Typ hat da irgendwie Storys erzählt. Und ich habe gedacht, boah, krass, ey, krasser Typ und so. Und da hat der eine Bludgeon-Klampfer, das war so ein älterer, hat zu mir schon gesagt, I know 1000 guys like this. They almost made it. Weißt du, und da hat er mir das mal so verklickert und da habe ich seitdem drauf geachtet und es ist wirklich so.
Krass, krass. Aber vielleicht ist das, weil man eben so dieses Leistungsdenken hat, dann auch so, dass die es dann wirklich schaffen, auch so hart gefeiert werden. Also dass dann wirklich die Sieger...
Absolut, und das ist ja auch totale Qualität. Ne? Ja. Das musst du mal überlegen. Ich meine, also ja, schau dir, wenn du jetzt das Beispiel wieder nimmst, gerade aktuell, mit denen haben wir ja gerade zu tun, Trivium, wenn du da schaust, da ist vom Gründungsline-Up, ist da auch nur noch Matt übrig. Ne? Die anderen...
Nee, Matt dann, ist ja auch nicht Gründungsline-Up.
Ja, boah, ja, gut, also wenn du jetzt hier mit der Schulband anfängst. Ne? Gut, Corey ist auch schon seit Ewigkeiten dabei, aber das ist, da ist auch eine ganz andere Fluktuation, ne? Weil das auch ganz andere Leistungsgedanken sind.
Also das ist absolut insane, wenn du überlegst und ich glaube, das wird für mich als Nicht-Musiker auch erst dadurch deutlich, dass es mal in einem Bereich stattfindet, den ich beobachten kann, nämlich in diesem Twitch-Streaming-Bereich. Ne? Der macht das ja seit 4 Jahren oder so und 4 Jahre lief das auf einem Niveau, wo du sagst, gut ein paar Euros kommen da sicherlich rein. Aber das ist jetzt also zu einem Stundenlohn, das lohnt sich nicht in dem Sinne. Und das wächst auch nicht in einer Zeit, wo die Community kein Interesse an Twitch hat oder sich nicht für Twitch interessiert oder da eben wenig Fluktuation oder Zuwachs ist. Ne? Und das hat er 4 Jahre gemacht. Und jetzt mit Beginn von Corona, also vorher ging es schon relativ gut bergauf, und mit Beginn von Corona ist er ja so gigantisch geworden und hat trotzdem 4 Jahre im Vorfeld, ohne dass es wirklich was gebracht hätte, jeden Tag gestreamt. Jeden Tag zweimal gestreamt vielleicht im besten Fall. Und ich hatte jetzt vorletzte Woche beispielsweise, habe ich auch fast jeden Tag gestreamt. Was glaubst du, was das für ein Sackgang ist? Also,
glaube ich.
Das ist wirklich harte Arbeit. Und das nebenbei mal so rauszuhauen, neben der ganzen Musik, neben den ganzen Touren, neben Familienleben, ne? Neben Vater sein, das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Also riesigen Respekt.
Ja, das hatten wir ja schon mal. Ne? Das ist eigentlich nur zu schaffen, wenn das Teil deines Lebens ist, sozusagen. Ne? Also wenn du quasi ein Leben mit einer Glaswand führst.
Ey, selbst dann ist es schwierig.
Selbst dann ist es, ist es schwierig, aber dadurch ist es erst nur möglich. Ne?
Ja. Ja.
Weil ansonsten geht das gar nicht.
Also oder sonst, also anders geht's nicht.
Das ist aber dieser amerikanische Gedanke, ne? Da ist auch, da interessiert sich keiner, wenn du mal eine Silber- oder eine Bronzemedaille gewonnen hast oder irgendwie sowas, ne? Sondern da, die lieben den Sieger und
Die Silber- und Bronzemedaillengewinner arbeiten dann bei hier Footlocker oder so, ne?
Ja, gut, kommt auf die Sportart oder auf die Band drauf an, aber ist ja wirklich so. Ich meine, überleg dir doch mal, also ne, in den USA, schau dir mal den ganzen Bay Area-Zeug an oder so, da gibt es Metallica und die ganzen anderen Bands, die immer führen jetzt auch kein fürstliches Leben, obwohl es Riesennamen sind, also was weiß ich, wenn du Testament oder Exodus oder irgendwie so andere Bands, die da dabei sind, also weiß nicht, wenn die irgendwo an der Stanze arbeiten gehen, verdienen die auch nicht weniger Geld.
Das hat mich jetzt in den letzten, ich habe das jetzt erst so ein bisschen geschnallt oder geschafft, das so ein bisschen zu verstehen, auch durch diese ganze Corona-Geschichte und durch diese sehr persönlichen Livestreams, die ich da mit den Künstlern zusammen habe. Ich habe jetzt erst geschafft zu verstehen, dass selbst die großen Namen keine, naja, also das bedeutet nicht, dass du es in irgendeiner Weise wirklich geschafft hast, finanziell oder für dein Lebensauskommen auf längere Zeit gerechnet. Ne, also diese ganzen mittelgroßen Bands, so diese irgendwie so ab Reihe 3, 4, 5 im Line-Up von Wacken oder so, da kannst du dich auch verbeamten lassen und verdienst mehr. Das
ja, absolut. Also zukunftsorientiert ist das natürlich sogar noch sogar noch die bessere Version.
Ja, da. Aber das kannst du dir beim besten Willen nicht vorstellen als Fan. Also das auch von der ganzen Wahrnehmung dessen, was da passiert. So diese Personen auf den Bühnen und auf den ganzen Line-Ups. Und man fragt sich die ganze Zeit, wer verdient denn überhaupt irgendwas am Ende des Tages? Ne? Also die diese Kultur produzieren, sind ja die am Ende am wenigsten davon verdienen. Und Festivalveranstalter. Ja, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen.
Du weißt, was du machen musst? Du musst ein Eu-Festival machen. Da verkaufst du so viel Bier, das willst du gar nicht wissen. Da wirst du reich. Nee, also das ist wie in der Wirtschaft auch. Ne? Also schau doch mal Online-Versandhändler. Irgendwie oder Musikalienhändler, sagen wir mal, Thomann, die verdienen sich komplett eine goldene Nase. Darunter gibt es so eine zweite Reihe, die auch ganz gut verdienen können. Ne? Keine Ahnung, Music Store, Session Music, Musikproduktiv oder irgendwie sowas. Und darunter, da wird schon rumgekrebst dann. Ne? Genauso kannst du das eigentlich in jeder Branche sehen oder so. Es gibt ein oder zwei riesengroße Global Player. Ne, die, was weiß ich, 80-90% des Umsatzes machen. Darunter prügeln sich dann so zwei, drei Nachfolger, die auf dem Weg dahin sind, vielleicht um die restlichen 10-20%, und dann werden nochmal 2-3% zwischen allen anderen aufgeteilt. Und so ähnlich ist das bei einer Band auch, bei einem Line-Up auch. Ne? von einem Festival,
was na, auf du jeden da Fall. Siehst. Auf jeden
also
Fall.
Die zwei, drei Bands, die da oben drüber stehen, die kriegen locker
die Hälfte, würde ich sagen.
Ja? Von dem ganzen Geld, was in dem Line-Up steckt. Also glaube ich fast, dass es kommt aufs Festival drauf an, aber da gibt es sicherlich auch Festivals, wo die drei, vier Bands, die da oben drüber stehen, das doppelt bis dreifache von allen anderen Bands kriegen zusammen. Also das ist absolut kein...
Aber also 50% auf jeden Fall. Also da brauchen wir uns...
Ja, ja, und das ist halt... Das ist schon krass, ne? Aber so, ja.
Na, ein Glück, dass Herr Michael Byrne ganz oben steht, ne? Das
wir stehen auch nicht immer ganz oben. Manchmal sind wir auch in der zweiten Reihe. muss man schon ehrlich sagen. Ja, aber auch das ist, ne, wenn du das jetzt auf eine Perspektive siehst, von ausgesorgt oder so, das ist halt nicht, wie in unserem System Reichtum funktioniert. Ne? Nee. Weil wenn wir da richtig den Arsch mit Geld vollgesteckt kriegen oder so, zahlen wir davon 50% Steuern. Punkt. Ne? Wenn ich jetzt ein fettes Aktienpaket verkaufe oder so, da zahle ich vielleicht ein paar 20% Steuern, muss das noch nicht mal beim Finanzamt angeben, weil die Bank das direkt anonym abführt, sozusagen. Uns interessiert gar kein Schwein. Also die BMW-Erben haben dadurch sicherlich regelmäßig ein geregelteres und gesicherteres Einkommen als jemand, der viel, viel mehr Geld beruflich verdient. Weißt du, weil reich werden in unserem System heutzutage funktioniert eigentlich nicht mehr damit, dass du Geld für eine Arbeit verdienst.
Nein, 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 nein. Das ist ja
so
überhaupt
funktioniert
nicht.
Das Reichwerden
es,
nicht.
Es ne? gibt ja, es gibt das, ich weiß nicht, ob du Robert Kiyosaki kennst. Nee. Das ist so ein Schaumschläger, weißt du, einer, der einem erzählt, wie man es im Leben schafft.
Ach so, so ein Eunuche, der weiß, wie es geht, aber
genau,
selber
genau.
nicht kann.
Und der hat das, also es gab in diesem ganzen Buch mit Namen Rich Dad, Poor Dad, gibt es eine Erkenntnis, die du gebrauchen kannst. Die kriegst du jetzt von mir hier gratis, also an alle, die jetzt hier zuhören. Ihr braucht nicht dieses
Alex,
Geld.
Alex, haut einen raus, Ruhe.
Ich hau jetzt einen raus, alles andere könnt ihr echt sein lassen. Braucht dieses Buch nicht lesen. Ist der sogenannte Cashflow Quadrant, also der Geldfluss quasi Quadrant. Und da ist eben, also zwei von diesen Feldern, sind vier Felder, zwei von den Feldern sind eben sinnlos, ne? Weil du damit nicht vorankommst. Eben diese Gehaltsarbeit, also diese ganz normale Arbeit für irgendwelche, also Zeit gegen Geld, so diese Rechnung. Und Selbstständigkeit, also dass du sozusagen als eigenständiger Arbeitnehmer Arbeitnehmer trotzdem auf Auftragsbasis agierst. Hm. Und der Bereich, in dem man ankommen muss, ist der unternehmerische, dass du sozusagen deine Zeit, dein Zeitkontingent vom Geldstrom sozusagen abkoppelst, dass du sozusagen das skalieren kannst, wie man in Berlin Mitte sagt. Das wiederum dient aber nur, und das ist ganz wichtig, dieser Bereich dient nur zum Kapitalaufbau, dass man dann mit seinem Geld arbeiten kann. Ne? Dass das Geld sozusagen dann wie in Aktien etc. dann die eigentliche Leistung erbringen kann.
Und was ist da der Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer?
Der Unterschied ist, dass du nicht mehr selber an dem Produkt arbeitest oder an dem Werkstoff arbeitest, sondern dass du nicht mehr in der Firma, sondern an der Firma arbeitest. Und dass diese Skalierbarkeit, dass du dann einfach sagst, okay, ich kann jetzt für mich 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro im Monat mehr verdienen, ohne eine Minute mehr zu investieren, weil sich diese Firma eben weiterentwickelt hat. Also das ist sozusagen der Bereich, wo es dann anfängt, irgendwie Sinn zu machen, weil ansonsten ist es halt nichts anderes als ich tausche Zeit gegen Geld. Und deswegen sagt man ja immer, Zeit ist Geld, weil es im Endeffekt für die meisten von uns genau das ist. Man verkauft seine Lebenszeit.
Absolut. Klar, das lässt sich auch immer so jovial. Aber ab einer bestimmten Schwelle ist es ja wirklich so, ne? Ob du 10.000 oder 6.000 Euro im Monat verdienst, finde ich, ist irgendwie fürs Glücklichsein kein Unterschied. Aber es ist es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du 1.000 oder 3.000 Euro im Monat hast. Ne? Ja. Und das ist immer, deshalb tun reiche Leute da immer so jovial drüber plaudern irgendwie, ne, dass das ja nicht alles ist Geld und bla bla bla, aber es gibt halt eine Schwelle, wo das wirklich so ist. Und das ist, glaube ich, so eine Sichtweise, die geht vielen unserer Politiker ab, ne, dass die überhaupt gar nicht mehr so richtig wissen, wie es ist.
Wenn 500 Euro weniger im Monat also alles bedeuten können.
Ja, natürlich, na klar. Oder wenn, keine Ahnung, die Geschirrspülmaschine im Eimer ist und du musst 150 Euro extra bezahlen oder das Auto braucht für 300 Euro neue Reifen im Winter oder irgendwas, dass sowas ein Problem sein kann. Ne? Also ich finde, sowas wäre mal total wichtig, dass Politiker noch in so einem Denken stattfinden. Aber ich das, was du, warte mal, mir fällt gerade noch ein, was ich sagen wollte, was du gerade gesagt hattest mit diesem, wie das Geld dann eigentlich verdient wird mit diesen Quadranten, da fällt mir als Beispiel diese Rocket-Internet-Typen, fallen mir da ein. Ne? Also wie Zalando hochgezogen und was weiß ich. Und der beste Beweis, dass die an ihr eigenes Geschäftsmodell überhaupt nicht glauben, ist, dass alles Geld, was die mit Luftblasen an der Börse einsammeln, das investieren die in Immobilien. Ne? Also die investieren da gar nicht, lassen das gar nicht an der Börse stehen oder irgendwas, sondern die sammeln einfach mit Gewinnversprechung von anderen Leuten das Geld ein und investieren das in richtige Werte sozusagen. Ne? Die machen aus heißer Luft Materie.
Ich fasse es nicht, dass sowas funktioniert und immer wieder funktioniert und dass die Geldgeber finden und dass da das Geld vernichtet wird in Reihen und in den Mengen.
Es gibt nicht so viel auf der Welt wie Geld. Ne? Ja, also das ist für mich ein total wahrer Satz bei Charlie and the Chocolate Factory, wo der Opa den Jungen zusammenscheißt und sagt, nur ein Vollidiot würde das goldene Ticket, etwas so Seltenes, für etwas wie Geld verkaufen, was es so viel gibt. Ne? Hm. Und das ist, finde ich, echt ein Satz, den kann man sich da hinter die Ohren schreiben. Ja, ist wirklich so. Also es ist wie bei der, keine Ahnung, wie damals bei der Finanzkrise gab es ja auch diesen bescheuerten Satz von irgendwelchen Pleitebanken oder so. Ihr Geld ist nicht weg, es ist nicht verloren, es hat nur jemand anders.
Ja, solange es dem Geld gut geht. Ne?
Solange es dem Geld gut geht, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch in den USA halt ein riesengroßer Antrieb, dass dieser Traum immer noch verkauft wird, ne? Dass du es irgendwie schaffen kannst und diese strahlenden Sieger halt wirklich Ikonen sind auf allen Feldern, businessmäßig, kulturmäßig, sportmäßig gibt es ja immer diese Geschichten, die auch so Teil der amerikanischen Kultur sind, diese absoluten Erfolgsgeschichten, so wirklich vom Underdog bis ganz nach oben. Und gut, das liebt man in Deutschland ja eigentlich auch. Aber hier, Wie soll nee, man
weiß
sagen?
Ich nicht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Nein, ich wollte gerade sagen, hier ist es schon eher Tradition, dass dann, keine Ahnung, ein Bundeswehrgeneral wird halt einer, dessen Urvorfahren auch schon preußische Generale werden und Universitätsprofessoren kommen auch aus Akademikerfamilien. Und in England ist das alles noch viel tradierter. Hm. Ne? Also wenn du das mal, das ist wirklich krass, wie da die Upper Class von den niederen Rängen abgekoppelt ist. Ne? Also das spürt man, also meines Erachtens in keinem Land so wie in England, das ist wirklich krass.
Ja, die haben ja auch ihr feudales Verständnis konstitutionell behalten. Weil, die, ne, ja. Wann war es? 1516? Oder?
Du meinst die kurze Geschichte der britischen Republik? Oder?
Nee, als wie nannte sich doch die Konstitution? Was ist die Bill of Rights?
Bill of Rights gab es, ja.
Okay. Genau, ja, genau. Und da wurde ja die Aufteilung in diese beiden Häuser, das Ober- und das Unterhaus, festgehalten.
Ach so. Also ich hatte mit in England, ja, da hatte ich mal, was weiß ich, da hatte ich mal über die Habeas Corpus Akte und so geschrieben. Bill of Rights kenne ich aus dem Verfassungsrecht, ja, aber ob das.
Du, da bin ich auch nicht mehr firm. Da bin ich auch nicht mehr firm. Das war irgendwann 8. Klasse oder 7. Klasse, war das mal. Bill of Rights aus dem Jahr 1689 regelt die Rechte des englischen Parlaments gegenüber dem Königtum. Doch, ich habe schon recht, es war nur 1689.
Ah, okay.
Ja, nee, also es ist immerhin trotzdem Halbwissen. Ne? Falsche Zahl, aber es war der richtige Hintergrund. Das ist gut.
Sehr gut, sehr gut.
ja, genau. Na, und da ist ja quasi von Anfang an festgelegt worden, dass es die Adligen trotzdem gibt und dass sie trotzdem irgendwie ihre eine gewisse Funktion noch haben dürfen. Ne? Und deswegen ist dieses Grundverständnis auch weiterhin geblieben. Bei uns ist ja alles kaputtgeschlagen worden. Glücklicherweise, würde ich sagen.
Ja, also wie soll ich sagen? Also ich sag mal.
Also glücklicherweise ist schwierig. Also kann man so sehen, wie man es will. Gibt sicherlich unterschiedliche Punkte. Ne? Sonst so mit Adels Titeln, da wäre ich ja auch noch irgendwie was Besonderes, aber das ist ja auch alles durch und da sind ja auch mehr oder weniger schon die Russen dran schuld gewesen. Und,
ne. Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel in Frankreich muss sich der Staat jetzt nicht mit irgendwelchen Nachfolgern von Ludwig im 16. auseinandersetzen oder so. Ne? Das haben die da auf der Guillotine geregelt, also ohne, dass ich jetzt so eine Lösung hier vertreten will, aber der Gedanke kann einen schon streifen, wenn man jetzt von Hohenzollern manches Geschwafel hört, ne, und was sie jetzt alles wiederhaben wollen und ihr degeneriertes Kaiserhaus, für ihren fahnenflüchtigen Vorgänger und Nazi-Kollaborateuren dann jetzt noch irgendwelche Wohnrechte auf Schloss Sizilienhof und etliche Kunstwerke und dann auch, wenn das nicht ist, dann bitte Restitution dafür. Also da kommt mir wirklich die Wurst ohne zu drücken. Ne? Muss ich ganz, ganz ehrlich so sagen. Also da dreht sich mir alles um, wenn dieser degenerierte Etagenadel da heute noch Ansprüche stellt. Weißt du? Obwohl,
ja, vor allen Dingen, wenn du Kollaborateure hast, ne? Das ist halt so etwas, was das dann auch völlig ausschließt. Ist ein schwieriges Thema, wie man da mit Enteignungen so umgehen sollte. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Also irgendwie ist es manchmal hü, mal hot.
Ja, ja, natürlich, klar. Also in Thüringen mittlerweile ist, glaube ich, der halbe Inselsberg gehört, ist mittlerweile wieder herzogliches Forstamt. Da kriege ich schlechte Laune. Wirklich. Schloss Friedenstein wollte man natürlich nicht zurückhaben bei dem Sanierungsstau, ne? Aber dafür hat man ein paar Wälder genommen. So.
Krass, krass. Aber das ist in Thüringen gang und gäbe mit den Wäldern.
Hm. Ja, und das ist natürlich ein Anspruchsdenken irgendwie. Da weißt du, dass die immer noch denken, sie sind irgendwas Besseres. Und das finde ich als Arbeiterkind nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nö,
ich muss sagen, so einzelne Häuser, ne, so Immobilien, Gutshöfe oder sowas, das verstehe ich. Das ist irgendwo auch so ein Familiensitz. So. Aber sowas wie Wälder.
Du, ich will das nicht komplett in Dreck ziehen. Es gibt durchaus Adelsgeschlechter oder Adelsfamilien, die wirklich auch für die Allgemeinheit Herausragendes getan haben, indem sie alte Familienhäuser wieder saniert haben und so weiter. Ne? Um Gottes Willen, da ist ja nicht jeder so auch im Geiste degeneriert.
Ja, oder ne? progressiv gehandelt haben. Ne? Also du kannst ja echt auch, du kannst keine Bevölkerungsgruppe über einen Kamm scheren.
Aber man findet es halt selten im Hochadel, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Also dann ist das eher wirklich dann so der niedere ehemalige Beamtenadel oder so. Oder ich sag mal, bist du irgendwelchen Grafen?
Alter, jetzt müsste man wieder Beamten in Schutz nehmen. Das habe ich nicht vor
an dieser Stelle. Nein, ich meine Beamtenadel, zum Beispiel die Familie von Wangenheim bei Sachsen, Coburg und Gotha oder so. Die haben generationsweise, haben die da als, was weiß ich, als Hofmarschall oder Kanzler oder was weiß ich gedient oder so. Das sind ja keine Herrscherhäuser. Trotzdem sind das von und zu, ne? Und das wird ja auch landläufig immer verwechselt. Also da denkt ja jeder.
Und wie wär's mit dem Haus Sachsen, Coburg, Gotha? Was mit denen?
Na,
ne? Das ist ja eigentlich Windsor. So. Und
ja, zur Hälfte dann, ne? Das andere ist ja Hannover, was? Hannover irgendwas. Ne? Da hat ja dann Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha Queen Victoria geheiratet. Ja. Dazu ist es ja dann zu Windsor gekommen. Also komplett deutsch, sozusagen. Deutsch, komplett deutsch, ja,
haben
aber
doch,
thüringisch.
Haben wir es doch geschafft, diese Insel zu erobern.
Ja, ja. Ja. Na, die haben ja im Krieg den Namen gewechselt. Ne? Die heißen ja wirklich erst seitdem Windsor.
Nee, Mountbatten war es doch, glaube ich, ne? Wie heißt er?
Ja.
Der Mann der Queen. Ja. Hä? Philipp.
Philipp, ja.
Philipp Mountbatten.
Aber Haus Windsor, meine ich. Der Nachname ist ja was anderes. Aber es ist auch lustig, ne? Also wenn die beim Militär dienen oder so, als zum Beispiel Harry oder so, da hat er wirklich nur so auf seiner Uniform als Name Wales draufstehen, weil er der Fürst von Wales ist. Das ist eigentlich ziemlich, das ist eigentlich ganz cool. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe... muss ich mich mal outen, ich bin stückweise oder in vielen Aspekten großer Fan von Prinz Charles. Das ist wirklich ein echt cooler Typ, der wirklich unterstützenswerte Ansichten hat, wahnsinnig intellektuell, wenn man dem mal reden hört oder so Interviews, sich mal die Zeit nimmt und so von seinem, wie soll man sagen, adlig degenerierten Habitus sich da nicht verleiten lässt. Es ist wirklich jemand, dem es wirklich Spaß macht zuzuhören. Ne? Und da hat ja neulich auch, ich glaube, es war im Bundestag, hat er auch erstmal eine Rede komplett aus der Kalten auf Deutsch gehalten. Ne? Also schon Hut ab davor. Und auch wenn der auf Englisch redet und so, macht riesig Spaß, dem zuzuhören, wie er sich ausdrückt, was er sagt und so. Also ich bin ein Fan von dem, muss ich ehrlich sagen, mehr als von seiner Mama.
So, was hat er jetzt mit dem Tod von Diana zu tun?
Prinz Charles, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also so oft lese ich die Bunte nicht, als dass ich da irgendwas wüsste. Ich glaube, der ist der allerletzte.
Da ging es ja nicht mit rechten Dingen zu.
Ich glaube, der ist der allerletzte, der da was mit zu tun hat.
Ja. Aber du, ganz ehrlich, das ist absolut nicht mein Thema. Ne? Also ich mag das aus historischem Aspekt, finde ich sehr interessant. Auch wie wer, wo, was, mit wem, ne, wie sich das so alles entwickelt hat. Das finde ich sehr, sehr spannend, aber tatsächlich so Monarchie und Adelsansprüche der Neuzeit, geht mir tatsächlich nicht so.
Nee, nah, also ne? Natürlich betrachte ich das auch geschichtlich und da ist es wahnsinnig interessant, aber eigentlich ist es völlig unmöglich, da durchzublicken. Ne? Wer da die Cousine.
Früher musstest du den Katalog auswendig lernen, wenn du da die Cousine, involviert warst.
In also dem, quasi den Gotha, den. Das ist ja dieser.
Ist das so?
Ja, also wenn du nicht im Gotha drin stehst, ne, das ist so quasi der Sammelband des deutschen Adels. Mhm. Also wird schon lange nicht mehr aufgelegt, aber wenn du da nicht drin stehst, bist du eigentlich kein Adel. Das ist dann schon, dann bist du wirklich lowest of the low, wenn du da nicht drin stehst. So die Adligen, die was auf sich halten, deren Familie steht da drin.
Der Rest ist halt einfach nur noch Fußvolk.
Ja, natürlich. Also, und das ist ja landläufig, viele Leute wissen das ja auch nicht. Also nur weil man irgendwie von heißt oder so, das kann auch wirklich sein, dass du dann nur mal irgendeine Kammerzofe warst oder so, ne? Oder irgendein ein Schreiberling im Dienste von Herzog oder so, ne? Also das heißt ja dann auch Etagenadel, weil die nicht in Schlössern wohnen, sondern in Mietwohnungen.
Ja. Daher kommt der Begriff. Den kannte ich nämlich tatsächlich noch gar nicht.
Ah, okay.
Etagenadel. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, du bist da tiefer in der Materie drin. Mhm. Das hängt bestimmt auch so ein bisschen mit deinem Studium zusammen, oder?
Ja, ja, na, klar. Du hast ja da ja viel in Gotha und so zu tun, gerade Sachsen, Coburg, Gotha, Sachsen, Gotha, Altenburg und ach, was weiß ich, was es da alles für Abwandlungen gab. Das ist schon interessant. Und wenn man da sieht, was da aus dem kleinen Gotha, ne, ich glaube, da ist heute noch, der belgische König ist auch noch aus dem Adelsgeschlecht. Belgien und ich glaube Portugal war auch damals. Also ist schon krass. Also die haben eine krasse Heiratspolitik gemacht, muss man ehrlich sagen. Niederlande sind ja auch Deutsche eigentlich. Ist ja sogar in der Nationalhymne von deutschem Blut kommt da ja vor, die Textzeile.
Ist das so? Ja.
Ja,
ja, gut, klar. Also ich meine, sie haben ja auch keine eigene Sprache, Uranier, auch wenn sie es gerne hätten. Ja.
Ich mag Niederländisch eigentlich sehr als Sprache. Also ich mag es immer, wenn die einen da irgendwie vollbrappeln und wo sie halt überhaupt nicht draufstehen, wenn man automatisch davon ausgeht, dass die Deutsch sprechen. Ne? Also einfach Niederländer auf Deutsch volllabern, das ist schon echt ein No-Go, finde ich.
Aber sie können es am Ende dann trotzdem.
Ja, ich weiß nicht so richtig, aber auf jeden Fall, also habe ich oft gemerkt, dass das nicht für gute Laune sorgt, wenn du da einfach besatzermäßig. Ja, das ist halt, naja. Aber.
Ich war bisher tatsächlich nur in Amsterdam, deswegen weiß ich's nicht so richtig, weil da sprichst du halt Englisch. Hm. Also ganz natürlich, weil du da halt auf alle möglichen Menschen aus aller Welt triffst. Aber ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe mich nur ein bisschen in Belgien rumgetrieben, war zum Beispiel in Spa, ne?
Okay.
Wo wir gerade hier bei Adligen sind, ne? Wo sich unser Kaiser Wilhelm II. Dann hingeflüchtet hat.
Ja, wie gesagt, pfandflüchtig, ne? Da hat quasi im Kriegszustand als oberster Befehlshaber sozusagen, als Soldat, hat er die Grenze übertreten. Das ist die Definition von Pfandflucht.
Na gut, also Belgien war ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich existent, oder? Also war das nicht sowieso überrannt worden zu dem Zeitpunkt?
Also zu dem Zeitpunkt, als unser deutscher Kaiser abgehauen ist, da hatte sich das Blatt im Ersten Weltkrieg schon lange gewendet.
Ja, aber Belgien war doch trotzdem, also ich meine, so weit ist doch die Linie nicht zurückgefallen.
Das weiß oder? Ich nicht, wo die Linie hingefallen ist. Also die war zumindest, also Hauptkampflinien, wenn du das da siehst in Flandern und so, das ist schon ganz, ganz weit oben in Belgien. Ganz weit drüben.
Ypern ja auch, ne?
Ypern, ja, heutiges Ypern. Habe ich das mal erzählt? Da haben wir bei, da gibt es ein ganz bekanntes Hardcore- und Metal-Festival, Ypern Hardcore-Fest. Da hatten wir auch mal gespielt, da habe ich beim Kumpel übernachtet und saßen nächsten Tag auf der Veranda, haben so gefrühstückt. Und die hatten so zwei Gartenteiche irgendwie. Da hat meiner Opa gesagt, das sind wirklich noch original Bombenkrater. Diese aus dem Ersten Weltkrieg. Das waren zwei Granateinschläge, die haben sie da über Generationen immer als Teich dann benutzt im Garten.
Ohne Witz, mein Urgroßvater hat aus einem Geschützturm einen Teich gemacht.
Aus einem Geschützturm? Aus dem Fundament aus dem Geschützturm. Sozusagen?
Nee, also ich glaube, ich habe es nicht mehr gesehen, aber die haben wohl einen Geschützturm umgedreht, eingegraben und dann quasi so mit irgendwas Folie noch ausgelegt.
Ach, okay.
Und das war dann einfach so sozusagen ein Teich.
Okay, ist ja lustig. Nee, also in Belgien, wir haben ja, unser Soundmann ist ja Holländer, Johannes Walterus Carolus Peters heißt er.
Das klingt auch schon fast adelig, naja, aber eher schwedisch.
Katholisch, ne? Wie die Niederlanden halt sind. Aber mega geil. Der hat gesagt, und er spricht auch ganz gut Französisch und so, und der hat auch viele Freunde in Frankreich, und der hat gesagt, also die Franzosen und Niederländer sagen immer Belgien, das ist, wo alle ihre Idioten hinschicken. So, die Niederländer schicken ihre Idioten nach Flandern und die Franzosen nach Wallonien. Es ist da immer so ein Running Gag irgendwie, ne? Deshalb wird das von den beiden Ländern immer als so ein bisschen. Und ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn man es jetzt mal so rein musikalisch vergleicht, es gibt mega, mega coole Leute in Wallonien, aber so rein der Organisationsgrad von Festivals, wenn du ein Festival in Wallonien spielst, das ist eine Katastrophe. In Flandern ist mega cool, das ist wirklich generalstabsmäßig, aber in Wallonien, das ist wirklich, also.
Ja, da gibt es ja auch mehr Franzosen.
Das ist wirklich laissez-faire. Ja, klar, aber geht schon noch ein bisschen chaotischer zugange. Und ich finde halt, Brüssel ist auch echt ein Dreckloch, also die Stadt
heißt. Ja, das hat man, glaube ich, schon mal. Das hat man, glaube ich, schon mal. Also ich werde nie in meinem, also ich, so, wenn ich es vermeiden kann, werde ich nie wieder nach Brüssel fahren.
Das ist nichts, ne?
Das ist grauenhaft. Ja. Wirklich. Ja, ist wirklich. Da gibt es auch nichts. Da hast du hier den Manneken-Piss, ne, und einmal rundrum um sozusagen den Marktplatz ist es ganz hübsch. Und danach hast du halt noch so ein paar Ausbeutungswirtschaften und danach ist alles nur noch hässlich. Aber eine Sache ist geil, das Militärmuseum da. Ich weiß nicht, ob das schon mal
besucht hast. Nee, da war ich nicht. Gibt es ein Militärmuseum?
Ja, da war ich mit Mario von Endstille passenderweise.
Ach, okay, schön.
Genau, super. Die haben richtig, richtig viel schweres Gerät da stehen.
Hat er Schottmotive fotografiert dort, oder? Nee, da war ich noch nicht. Also Panzermuseum Munster war ich schon einige Male jetzt. Natürlich immer cool. Militärhistorisches Museum Dresden. Muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist aber nach der Renovierung, boah, finde ich die ein bisschen dröge, die Ausstellung irgendwie.
Ja, vorher auch, war vorher auch besser.
Ja, ja, gell, fand ich vorher irgendwie besser. Ja, wo ich gerne mal.
Warst du schon mal im Imperial War Museum in London?
Ja, war ich. Imperial War Rooms war ich, glaube ich, auch. Das ist da, wo das Hauptquartier damals war von Churchill und Co. Ich würde gerne mal, bei den Russen ist das, glaube ich, Kubinka, das Panzermuseum dort. Da haben sie auch noch so ein paar Prototypen stehen, die du nirgendwo auf der Welt siehst.
Krass.
Ja.
Aber sowjetische Prototypen
dann? Nee, deutsche, die sie auch abtransportiert haben. Ne? Also wirklich,
krass.
Wirklich krasse Teile. Und
zum Nachbauen, woran sie dann gescheitert sind.
Naja, die deutsche Panzertechnik war nicht so gut, wie sie immer landläufig. Also Tiger 1 und Tiger 2, von denen halte ich nicht besonders viel. Die sahen zwar gut aus, aber taugen nichts. Zum Glück. aber ein Kumpel von mir aus England, sobald es wieder möglich ist, da ist einmal im Jahr in, ich glaube in der Nähe von Leeds oder so ist das, da ist auch irgendein Panzermuseum, die haben glaube ich noch den einzigen fahrenden oder funktionstüchtigen Tiger 2. Oder Tiger 1 weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall fährt er da einmal im Jahr so in einer Geländeübung. Das ist, glaube ich, ganz lustig, da mal zuzugucken. Also ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein Zwiespalt in meinem Sein, dass ich als Pazifist mich so für Waffen interessiere.
Ich finde das auch immer so faszinierend. Ich hätte das, bevor ich dich persönlich kannte, hätte ich das echt nicht erwartet, ganz ehrlich.
Tja, ich hab als.
Aus niedlich irgendwie, dieser Spleen.
Ja, also Leute, die das immer so als. Es kommt ja auch in vielen Interviews irgendwie hoch, ne? Dass wir auch so Lyrics haben, die halt viel gegen Krieg sind und so und dann trotzdem so dieses martialische auch Shot-Designs haben mit Kriegsmaschinerien und so. Aber ich finde halt, man erfährt über die Menschheit wirklich mehr, wenn du mal in so ein Kanonenrohr reinguckst, als wenn du 100 Bücher liest, ne? Weil so dieses. Diese Quintessenz der Menschheit, die wird doch durch nichts deutlicher als durch den Fakt, was die sich alles einfallen lassen, um andere Menschen umzubringen, oder? Also und das noch nicht mal als Spiel, sondern chancenlos umzubringen. Das Ziel ist, dass der andere keine Chance hat. Ne? Nicht, dass es irgendwie spannend oder unterhaltsam ist, wie bei Predator oder Alien oder so, sondern wirklich einfach totale chancenlose Vernichtung. Ne? Also
und was psychologisch, also das finde ich eigentlich noch viel interessanter dahinter oder erschreckender, also deswegen faszinierend, weil so unvorstellbar in Zeiten des Friedens, was psychologisch passieren muss, dass ein Volk ein anderes geschlossen ausrotten möchte und man sich dann geschlossen dazu entscheidet, in den Krieg zu ziehen gegen jemanden und das dann sozusagen auch noch so frenetisch durchzuführen wie in den Weltkriegen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, das ist schon krass. Also auch dieses halt, dass dieses Killing Distance, dass das halt auch nicht unterschritten wird, ne? Dass du dem anderen in die Augen schaust oder irgendwie, weil sonst brauchst du ja wirklich Sadisten. Also wenn du dir mal eine Gedenkstätte Buchenwald oder so, da sind ja, hängen ja auch Biografien, sind da ja auch
Ja,
geschildert
genau.
von
Das
bestimmten
ist sehr, sehr
Wärtern oder
spannend.
so. Und
Ja.
die da wirklich, ich meine, da war jeder ein Schwein da bei der SS, war klar, aber die größten Schweine, wenn du dir die Biografien da durchliest, das ist schon krass, was die so für einen Lebenslauf haben und eigentlich
Ja, irgendwie Kleinkriminelle, die sich da
dann fast
irgendwie in eine
logischerweise
Position.
in sowas gelandet sind, ne? Und da kann man sich dann auch richtig gut vorstellen, dass einige von den Schreihälsen, die jetzt bei der AfD vor der Bühne rumrennen oder so, dass die dann sich auch freuen würden, wenn sie dann mal wieder mit langen Messern Rache an denen nehmen könnten, die irgendwie mal mehr Glück hatten oder schlauer waren als sie oder sie mal ausgelacht haben oder so. Ne? Also
Absolut,
dieser
absolut.
Mechanismus, und das ist, glaube ich, gerade das Erschreckende in der heutigen Zeit, dass man das jetzt wieder spürt, wenn man sich diese Mechanismen mal deutlich macht, dass das immer noch so in den Menschen veranlagt ist, ne? Dass diese Handlanger, dass das wieder so passieren kann. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Spruch von einem Holocaust-Überlebenden, dass nicht Himmler oder Göring oder so uns in die Gaskammer gesteckt hat, sondern das war, keine Ahnung, der ehemalige Bäckerlehrling, ne? Der gefreite Soldat war das, oder der Landschaftsgärtner und so, ne? Und nicht irgendwelche Generale oder so, sondern das waren Nachbarn und ehemalige
Ja.
Mannschaftskollegen.
Ja.
Und das ist
Ja.
schon, das ist das Krasse. Also,
Und dass das Böse in der Breite der Gesellschaft liegt und nicht bei Einzelnen,
ja,
ne?
na, und dass das
Das ist
diese
das Fehler. Das ist
Befindlichkeiten,
der
dass
Fehler.
das wieder so hochkochen kann, ne? Das war mir mittlerweile fast jahrzehntelang überhaupt nicht bewusst, aber jetzt spürt man das so, ne? Wie da manche Leute ihren Hass in die Kamera geifern, ne? So dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, verarscht geworden zu sein und von anderen verarscht zu werden. Und dann spürt man richtig, wie da welche Rache nehmen wollen, ne? Wenn man denen die Gelegenheit gibt, sind das dann natürlich Lebensläufe, die dann nur zum Sadisten mutieren können. Ne? Ist ja nicht so, dass da jeder irgendwie als Sadist geboren wird. Also das ist ja auch die ganzen Verbrechen, die die Wehrmacht begangen hat oder so. Ne? Wenn du da Berichte liest oder so, das sind Erschießungskommandos, die mussten sie nach 2 Tagen auswechseln, weil die komplett alle nervlich fertig waren für den Rest ihres Lebens. Also da Frauen, Kinder und Männer erschießen mussten. Irgendwie, ne? Und da waren ein paar wenige dabei, denen hat das Spaß
Ja,
gemacht, aber
schlimm genug, dass du 2 Tage durchhältst bei sowas.
ja, absolut, klar. Aber das ist schon, also das sind Abgründe, die uns da hoffentlich nie wieder ereilen. Ne? Aber
Ich bin da nicht so optimistisch, um ehrlich zu
was
sein.
ja, ne? Und ich rede jetzt davon in der Vergangenheit. Während wir sprechen, passiert so eine Scheiße irgendwo auf der Welt trotzdem noch, ne? Das ist ja immer so dieser glückliche Erdhaufen, von dem wir hier so den Rest der Welt betrachten. Aber das muss man sich ja mal vergegenwärtigen, dass da Völkermord, ethnische Säuberungen und sowas, die sind, während wir sprechen, immer noch im Gange. Ne? Und
Eben, egal wie schlecht es uns geht und über was wir hier alles uns beschweren können, es kann uns niemals so schlecht gehen wie jemandem, dem es in einem Bürgerkriegsland in Afrika gut geht.
ja, ich habe neulich habe ich gelesen, also zum Beispiel Ruanda, die zahlen auch immer noch Kredite ab für Waffen, also zum Beispiel Lieferung von Zehntausenden, Hunderttausenden Macheten, mit denen damals der Völkermord begangen wurde. Das
Ach
zahlt der
boah,
Staat
ganz, ganz schlimmes Thema,
heute noch
ey.
ab,
Ganz,
die
ganz schlimmes Thema,
Waffenlieferung,
ey. Unfassbar.
die Kredite, die dafür aufgenommen wurden. Ne? Da sind heutzutage heute Politiker in Amt und Würden, die müssen die Überweisung auslösen für Kredite, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Bevölkerungsgruppe abgeschlachtet wurde. Das bedeutet Menschsein. ja, hast du so einen Aspekt in deinem Buch auch beleuchtet? Oder wie, in welchem was für eine Dimension hat der Menschenhass da in dem Buch? Ist das so dieses
Also,
Alltägliche oder dieser globale Wahnsinn, den wir jetzt gerade?
es ist eigentlich genau dieser Widerspruch, dass man als westeuropäischer Mensch mit einer negativen Lebenseinstellung durch den sinnlosen Alltag streift, und sich alle über First World Problems aufregen und in ihren kleinbürgerlichen Blasen verschwinden, obwohl das alles keinerlei wirkliche Relevanz besitzt.
Das ist eigentlich
die Quintessenz davon.
Also das ist schon eine krasse Form von Dekadenz, ne? Eigentlich.
Also
sehe ich das auch.
Also der man sich selbst nicht bewusst ist und die einem vor allen Dingen nichts bringt. Das ist ja das Interessante. Ich meine, bei gewisse Dekadenz, ne, beispielsweise an irgendwie Kaviar, spezifischen, was gibt's denn da? Beluga-Kaviar oder irgend so ein absurd.
Ja.
Beluga sind Wale, da kann es kein Kaviar geben.
Gibt's nicht Beluga? Ich glaube, gibt Beluga-Kaviar.
Gibt's Beluga-Kaviar?
Da fragst du mich einen Falschen. Ich glaube, ich habe das Wort schon gehört.
Ich kenne Beluga-Wodka und der ist sehr, sehr gut. Den kann ich nur empfehlen. Der ist aber auch sehr dekadent. Also, wenn du 50 Euro für Wodka ausgeben willst, dann nimm dir den Beluga Racer Edition.
Okay.
Den kannst du saufen wie Wasser und am nächsten Tag merkst du nichts.
Gut, naja.
Es ist unmenschlich, wie gut dieser Wodka ist. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt, bis ich da zufälligerweise mal einen Abend in einer Wohnung eines besser betuchten Künstlers tatsächlich gelandet bin mit Freunden.
Einer, der oben bei den vier Bands steht auf dem Billigen.
Nee, tatsächlich einer, der zufälligerweise die richtige Frau kennengelernt hat.
Ja gut, das ist die zweite Möglichkeit als Künstler. Ja,
der ist irgendwie in so ein Tiefkühl-Imperium hat er eingeheiratet.
Frau Froster.
Ich weiß es gerade wirklich nicht, aber es ist bekannt, deswegen möchte ich es jetzt gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall war das also wirklich super, super spannend und cool und da hat man dann halt einfach mal auch was getrunken, was man sonst nicht kriegen oder trinken oder so sich leisten wollen würde und deswegen bin ich darauf gekommen. Jedenfalls, es gibt halt so Form von Dekadenz, wo man selbst davon merkt, dass man in dem Moment etwas Besonderes tut und dann gibt es halt Dekadenz, die zieht dich runter und das ist eben genau das, was wir alltäglich erleben, wenn wir uns darüber aufregen, dass unser ganz spezifischer Joghurt nicht vorhanden ist, gerade im Edeka oder so, oder dass man an der Ampel länger stehen muss oder dass man gerade in den Hundehaufen getreten ist, whatever. So diese ganzen kleinen Belanglosigkeiten, die einem den Tag versauen, während man froh sein kann, dass ja gerade keiner mit der Machete den Arm abgehackt hat.
Absolut. Ja. Sag mal, ist es dekadent, sich einen Tag lang hinzusetzen und 10.000 Metalbands vorzulesen? Die Zeit zu haben?
Und dabei auch noch Geld zu verdienen.
Ja, im Prinzip ist es ja Entertainment. Ne? Das würde ich jetzt nicht als Dekadenz bezeichnen. Aber könnte man auf die Idee kommen, ne? Oder ist es nicht Luxus?
Ist es Luxus? Das ist doch was anderes. Ist es nicht noch dekadenter, wenn 10.000 Leute dir dabei zuschauen den ganzen Tag?
Da hast du jetzt die Dekadenz auf die andere Seite vom Bildschirm geschoben.
Genau, weil ich mache das ja for a living. Ne? Also ich bin ja quasi der Hampelmann, der das macht. Aber dann gibt es ja die Leute, die sich das dann anschauen.
Wobei, du hast es an einem Sonntag gemacht. Also es musste keiner seine Arbeit stehen und liegen lassen dafür. Man hat halt nur den Spaziergang in der Novembersonne verpasst. Weil man Dark Kirchensteuer mein unangefochtenes Highlight.
Wirklich, meins auch. Unfassbar.
weil man das als Bandnamen hören will. Ne? Also klar, aber ja, aber es ist halt Dekadenz.
Es ist auch dekadent, 300 Euro für ein Wackenticket auszugeben und dann sich eine Woche da hart zu besaufen. Es ist dekadent, Geld für Kunst zu haben. Es ist dekadent, von Kunst leben zu können, wenn du es ganz tief runterbrichst. Das ist alles dekadent. Dekadent ist eigentlich all das, was wir uns leisten, das über die bloße Existenz und Unversehrtheit von uns und unserer Familie hinausgeht, wenn du es mal im globalen Kontext siehst.
Ja gut, aber das würde ja bedeuten, dass quasi Kultur an sich in jeglicher Art dekadent ist, alles, was über das Überleben hinausgeht.
Also das, was über die bäuerliche und diese grundständige Kultur hinausgeht, war doch immer Dekadenz. Das war doch immer Dekadenz.
Ja, natürlich, aber es macht ja auch ein gewisser. Sind dann wirklich nur wir hier Glücklichen auf der Nordhalbkugel, die sich sowas leisten können? Die wirklich Menschen sein können? Kulturelle Wesen und alle anderen,
was
die noch in einem Bürgerkrieg ums Überleben ums Überleben kämpfen oder so, die haben ja gar keine Zeit, so richtig Mensch zu sein. Da geht ja keiner
ins Theater in Aleppo. Das ist doch das Schlimme, das ist doch das Furchtbare daran, oder?
Ja, ja, klar, aber dann ist ja Dekadenz nicht unbedingt was Negatives, ne, weil es immer so negativ konnotiert ist.
Der Müllsammler in Bangladesch hat keine Zeit, etwas anderes zu sein als der Müllsammler in Bangladesch, weil für die 30 Cent, die er dann zusammenkriegt am Tag, muss er dann sich und seine Familie ernähren, damit er am nächsten Tag wieder losgehen kann, Müll sammeln.
Naja, naja. Also ich hatte neulich hatte ich mir zum Beispiel mal so gedacht, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, wie es manchmal so ist, in einem Topf irgendwie eine Woche einen Essensrest vergessen, und als ich dann den Topf mal aufgemacht habe, war das überhaupt nicht cool. Und habe ich das halt im Klo runtergespült, und da streift die schon der Gedanke, du schmeißt hier Essen ins Klo und spülst das mit Trinkwasser runter. Ne? Also wenn das, weiß ich nicht, wenn das manche Leute auf der Welt sehen würden oder so, die würden daneben stehen, die eins in die Fresse hauen dafür. Ne? Hm. Das ist schon krass.
Möglicherweise können sie sich das Flugzeugticket nicht leisten, deswegen.
Nee, aber im Ernst jetzt, ne? Also da kam ich mir schon sehr, sehr dekadent vor. Und das muss man sich auch wirklich mal überlegen, ne?
Also da. Ja, vielleicht konnten wir jetzt mit diesem Podcast zumindest für die nächsten 10 Minuten der Realität unserer Zuhörer eine gewisse Aufmerksamkeit auf den Umstand lenken, dass sie eigentlich ein schönes Leben führen, egal wie es ihnen gerade geht.
Also das würde mir echt was bedeuten, wenn sich die Leute mehr ihres eigenen Glücks gewahr sind. Das würde, glaube ich, den Alltag von jedermann wirklich echt verbessern. Ja. Mal nicht mit einer Schnauze draußen rumrennen und schlechte Laune haben. Und wegen was man sich auch manchmal aufregt. Ne? Also das kann man eigentlich nur so mitgeben, oder?
Also wäre schön, wenn wir das jetzt mit unserem mit unserer Podcast-Folge erreichen konnten, in der wir von Till Lindemann über verkrachte Existenzen in amerikanischen Gitarrenläden,
Bombenkrater in belgischen Vorgärten,
geflohene, fahnenflüchtige Volksverräter, Kaiser und nicht ganz so sträfliche Aristokraten, den Prinz Charles hinweg über den Zweiten Weltkrieg und Ruanda hin zu einer Wodka-Empfehlung bis hin zum Punkt, dass es darum geht, dass jeder ein
kulminiert Leben führen sollte. In einem Appell zum Glücklichsein.
Ja, 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 oder? Ist doch herrlich. Ist
Bam,
doch
super Punkt, schön. Schluss, Cut. Macht's gut, Leute.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war schon gut.